Amen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich jedes Mal. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, weißt du, wer du bist? Oder, Doppelpunkt, deine Ängste sind Lügner. Dreh dich mal um und sag zu deinem Nachbarn, deine Ängste sind Lügner. Weißt du, wer du bist? Viele wissen nicht, wer sie sind. Viele wissen nicht, was in ihnen steckt. Und wie komme ich überhaupt auf diese Botschaft? Ganz einfach. Ich habe in meinem Herzen, der Herr hat mir das gezeigt, so empfinde ich das, dass du vor Aufgaben stehst. Aufgaben, die schwierig sind, vielleicht sogar sehr schwierig. Für dich auf jeden Fall sind sie so schwierig, dass du eingeschüchtert bist. Und du denkst dir, oh Gott. Ja. Aber der Herr sagt dir, die Kraft, die notwendig ist für diese Aufgabe, die hast du und du musst sie auch nicht alleine bewältigen, sondern die macht, das mache ich für dich und mit dir. Du musst eigentlich nur zuschauen. Du wirst feststellen, dass du bei der Bewältigung deiner Aufgabe, die du angehen sollst, obwohl du dich vor ihr fürchtest, du wirst merken, dass dir plötzlich das aus der Hand genommen wird, dass es leichter wird, dass du quasi Gott beim Siegen zuschaust und selber gar nicht so viel machen musst. Das ist eigentlich gute Nachricht. Bis jetzt schon mal. Amen. Okay. Ich habe bei mir daheim in meinem Büro habe ich eine Pflanze stehen, einen total unscheinbaren Kaktus. Der Kaktus, der sieht so langweilig aus, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Okay, wenn ich dieser Kaktus wäre, dann hätte ich auch definitiv meine Bedenken, was wohl in mir steckt. Nur zweimal im Jahr, wenn es darauf ankommt, zu Weihnachten und zu Ostern ungefähr, explodiert dieser Kaktus in einer Blütenpracht. Da ist jede Rose, kannst du stehen lassen. Im Gegensatz zu diesem Kaktus. Ist ein Weihnachtskaktus, soweit ich das weiß, sieht ungefähr so aus. Pass mal auf. So ähnlich. Also ist nicht hundertprozentig genau das, was bei mir im Büro steht, aber das ist das beste Bild, das ich da jetzt hier generieren habe lassen können. Okay. So, ihr seht es also. Ihr seht den unscheinbaren grünen Kaktus im Hintergrund. Seht ihr das? Stellt euch mal vor, da wäre jetzt keine Blüte, sondern nur das Grüne. Grün, grün, grün. Total langweilig, ne? Alles eintönig, einförmig. Aber plötzlich kommen diese Blüten und alles ist wunderbar und alles ist spitze. Und der Herr sagt zu dir, du bist so eine Art Weihnachtskaktus, du weißt es nur nicht. Oh, Amen. Okay, weißt du, wer du bist? Die meisten wissen es nämlich nicht. In dir steckt mehr, als man dir ansieht, so wie diesen Weihnachtskaktus auch. Jesus wusste intuitiv, wer er ist. Im Alter von 12 Jahren saß er mitten im Tempel unter den Rabbis und hat mit den Rabbis auf Rabbi-Niveau geredet. Die waren platt, weil die Antworten, die er gegeben hat, als 12-Jähriger so intelligent waren. Na, was ist denn das für einer, der da unter den Rabbis sitzt und sich mit ihnen auf ihrem Level unterhält? Seine Eltern haben ihn tagelang suchen müssen, bis sie ihn in der Bibelschule gefunden haben. Wie viele 12-Jährige kennst du, die freiwillig sich nicht in den Kindergottesdienst, nicht in den Jugendgottesdienst, sondern ins theologische Hochseminar seiner Tage setzen? Nein, das sind die allerwenigsten. Also wir stellen fest, Jesus war da besonders. Als seine Mutter dann gesagt hat, ja Bub, was magst denn du? Alle Nachtlokale haben wir abgeklappert nach dir. Sagt Jesus, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Was habt ihr euch so? Ist doch ganz klar. Ich bin im Tempel, ganz klar. Seine Eltern waren völlig schockiert, ja. Und Jesus wusste, wer er war. Jesus wusste, was er wollte. Jesus wusste, warum er da war auf der Welt. Jesus wusste, wer er war. Es ist wunderbar, wenn du weißt, wer du bist. Aber die allermeisten haben da Probleme. Denen geht's eher so uns, sag ich mal. Inklusive mir geht es eher so wie dem Gideon. Also Gideon hat jetzt keine besonders gläubigen Eltern gehabt. Gideon ist nicht geboren worden mit einem Engelschor im Hintergrund als Begleitmusik. Es sind noch keine Hirten gekommen, die dann sich um ihn gekümmert hätten, ihm eine Krippe gegeben hätten, einen Stall zur Verfügung gestellt hätten, irgendwie sowas. Ja, überhaupt nichts. Als Gideon geboren wurde, hat sein Vater gerade einen Baalsaltar gebaut. Baal, muss man wissen, ist ein Wettergott gewesen, den man angerufen hat, wenn wieder einmal ein Jahr das wärmste seit 125.000 Jahren war, wenn wieder das Wetter mal nicht gemacht hat, was es gesollt hat. Und neben diesem Baalsaltar haben sie eine Aschera aufgestellt. Aschera war ein Holz, Pfosten, man muss jetzt nicht näher darauf eingehen, was das sollte. Ich sage nur so viel, die Aschera war dafür bekannt, dass er auch noch für die abartigsten sexuellen Vorlieben ein Herz hatte. So haben wir also hier Baal und Aschera, die seinerzeit angebetet wurden. Und auf dem Territorium, auf dem Grundstück von Gideons Vater war so ein Baalsaltar und eine Aschera. Also dann weißt du, die waren nicht an Gott interessiert, sondern die waren an allem Möglichen interessiert. Am Wetter und am Party machen. Und da wird jetzt Gideon geboren und wächst heran. Das Volk Israel hat sich von Gott weggewendet. So ungefähr wie Europa sich weggewendet hat, der Westen sich weggewendet hat von Gott seit 150 Jahren, ungefähr 200 Jahren vielleicht mittlerweile. Und Gott wird nicht mehr wirklich breitflächig angerufen. Die Grundlagen der Gesetzgebung sind nicht mehr Gott und seine Ehre. Die ersten Worte in der bayerischen Verfassung zum Beispiel, die Ehrfurcht vor Gott, ja, ist also ganz wichtig, fällt den Leuten heutzutage nicht mehr ein, sowas mal zu machen, zu schreiben oder anzurufen, Gott anzurufen. Blöde Sache. So, die sind also abgefallen. Und schau, wenn du dich von Gott wegwendest, dann wendet sich Gott von dir weg. Wenn du dich zu Gott hinwendest, wendet sich Gott zu dir hin. Jakobus Kapitel 4, Vers 8, naht euch Gott und er naht sich euch. Aber das haben die nicht gemacht. Die haben vielmehr Baal und Aschera angebetet. Und den Herrn, den haben sie links liegen lassen. Dann hat der Herr sie verkauft in die Feinde Israels. Und jetzt ist Folgendes passiert, Richter Kapitel 6. Immer wenn die Ernte eingeholt haben und gerade dabei waren, zu Wohlstand zu kommen, sind Fremde massenhaft eingefallen ins Land Israel und haben abgegriffen, was abzugreifen war. Solange was zu holen war, waren sie da und dann sind sie wieder gegangen. Massenweise kommen Fremde ins Land, greifen ab, was abzugreifen ist. Wenn nichts mehr da ist, gehen sie wieder. Und es ist die Zeit, in der Gideon jetzt hier groß wird. Er sieht also nicht Gott am Wirken, geistliche Vorbilder, Gebetserhörungen, diese ganzen Dinge, das ist alles unter ferner Liefen, das ist alles nicht mehr wichtig für die Leute. Ja, die Gesellschaft, die steckt ziemlich fest. Na, die werden ständig überrannt von Leuten, die einen fremden Gott anbeten, fremde Kultur haben und so weiter. Und Israel verarmt sehr, heißt es da. Gideon zieht sich sogar zurück in einen Felsen. Dort ist eine Kelter aufgebaut. Und in dieser Kelter drischt er jetzt Weizen aus. Also in der Kelter wird normalerweise Wein gepresst. Da kippst du Weintrauben rein und dann werden die ausgetreten und ausgepresst und dann kommt Traubensaft raus dabei. Wenn jetzt hier Gideon Weizen drischt in der Kelter, ist es erstmal ein beengter Platz. Und zweitens, du kannst nicht richtig ausholen mit deinem Dreschflegel, ja, weil es alles zu eng ist. Da passt also nichts zusammen, verstehst du? Und das macht er. Er hat seine spärliche Ernte geholt und versteckt. Das macht er, um diesen Segen, den er hat, vor den Feinden, die draußen sind, die abgreifen wollen, zu verbergen. Also es ist nicht immer das alles Schlechteste, mit einem Segen, den du hast, nicht hausieren zu gehen. Okay, das ist jetzt ein Nebengedanke. Aber wenn Gott dich in irgendeiner Form segnet, dann renn nicht rum und sag, ich bin jetzt Millionär oder irgendwie sowas. Denn ich sag da mal eins, der Einzige, der sich da möglicherweise freut in deiner Umgebung, das bist du. Und alle anderen, die haben super Verwendung für deine Millionen und kommen dann, wollen was von dir und so weiter. Auf was will ich raus? Geh mit deinem Segen nicht hausieren. Denk an Kain und Abel, der eine war neidisch auf den anderen und es gibt's auch heute noch, diesen Geist. Also, freust du dich, aber gehst nicht hausieren mit deinem Segen. Amen. Verstehst du? Weil nicht alle sind so nett und freundlich wie du und gönnen dir das dann. Nun gut, auf jeden Fall drischt er da jetzt seinen Weizen aus. Es passt nichts zusammen, er fühlt sich schlecht. Normalerweise drischt man Weizen aus auf einem Felsen, der schön hart ist, wo man draufhauen kann. Und wo auch der Wind hin kann, der nämlich die Spreu vom Weizen trennt. Dann hast du zum Schluss hier Weizen. Das kannst du dann zusammenschaufeln, in Säcke füllen, zum Müller tun, Brot draus backen, diese Dinge. Aber das macht er jetzt alles in der Kälte. Das passt nicht zusammen. Ich habe mir aber gedacht, das ist ganz interessant. Er drischt Weizen aus. Aus Weizen macht man Brot. Und das macht er in der Kälte. In der Kälte macht man Wein. Brot und Wein. Auf beide wird Druck ausgeübt, auf den Weizen und auf die Weintrauben auch. Und erst dann, wenn Druck auf sie ausgeübt wird, geben sie ihren Segen preis und werden nützlich. Nicht jede Angst, die du fühlst, ist schädlich. Nicht jede Angst, die du hast, ist eine Warnung von Gott. Lass das. Im Gegenteil, manchmal kommt Gott und will was von dir in solchen Drucksituationen, in denen du dich nicht besonders gut fühlst. Also, nochmal, dieses Volk, das hat einen falschen Gott. Die ganze Gesetzgebung, die ganze Gesellschaft kümmert sich und dreht sich um das falsche Menschenbild, das falsche Gottesbild. Ja, die Triebe werden ausgelebt einerseits, und dann kümmert man sich übermäßig ums Wetter. Einerseits, Gott, der Herr, wird nicht mehr angebetet. Und es kommen massenweise Fremde ins Land, die die Güter Israels abgreifen. Das ist die Situation. Und Gideon ist deswegen frustriert. Er ist schon öfter ausgeplündert worden. Und jetzt steckt er im Felsen fest und trischt dort in der Kälte Weizenhaus. Es passt einfach nicht zusammen. Er fühlt sich nicht wohl. Ich sage dir mal ein Geheimnis. Wenn du nicht mit Gott gehst, sondern das machst wie Israel seinerzeit, dann kannst du in so einer Situation plötzlich dich wiederfinden, dass nichts zusammenpasst. Dass du eine Arbeit am falschen Ort machst. Das ist ungefähr so, wie wenn der Bäcker in der Metzgerei bäckt. Oder der Metzger in der Bäckerei plötzlich da Fleisch verarbeitet und so. Das passt einfach alles nichts zusammen. Und die Bibel sagt, Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen. Gott lässt Sachen zu, wenn du ihm nicht nachfolgst, solche unbequemen Dinge. Gott möchte nämlich, dass du ihm nachfolgst, damit er seinen Segen auf dich freisetzen kann. Bist du noch da? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott will, dass du im Segen lebst. Denn vielleicht fühlst du dich, wie wenn du nichts Besonderes wärst, aber in dir steckt tatsächlich ein siegreicher Held. Also nochmal, die Gesamtsituation Israels ist extrem unbefriedigend. Und es geht jetzt jahrelang so, es geht 7 Jahre so, dass sie ausgeplündert werden, dem falschen Gott nachfolgen und so weiter, bis sie endlich die Schnauze voll haben und anfangen zu beten, den Herrn anzurufen. Schau, die Sache ist nämlich die, die Leute wissen schon, wer Gott ist. Sie rufen ihn nur nicht an. Aber dann, wenn es wirklich drum geht, dann schreien sie eben doch zum echten Gott, zum wahren Gott und nicht mehr zum falschen. Und das machen sie jetzt. Sie schreien zum Herrn. Und der Herr schickt ihnen einen Propheten, der sagt, ihr habt mich verlassen. Ich, der euch herausgeführt habe aus Ägypten mit Zeichen, Wundern, mächtigen Taten. Ihr habt mich verlassen. Das ist nicht schön. Auf Wiedersehen. Also er verspricht ihnen kein Heil, keine Heilsverheißung, keine Rettung, nichts. Er lässt sie einfach so sitzen. Und jetzt sind die natürlich, das ganze Volk ist jetzt natürlich bange. Oh, Gott hat uns geschimpft, aber er hat uns keine Heilung und keine Rettung angeboten. Aber Gott ist ein Retter. Amen. Wer glaubt das? Oh. So, im Hintergrund, sag mal Hintergrund. Im Hintergrund zieht Gott jetzt natürlich die Strippen. Jetzt pass auf, was er macht. Und so Gideon, der steht jetzt halt so in seinem Felsgelass, ja, und in seiner Kälte drinnen und trischt dort Weizen. Und er setzt sich und plötzlich kommt ein Engel des Herrn, noch unsichtbar, und setzt sich an die Kälte hin und fängt plötzlich an, was zu sagen. Der Herr ist mit dir, du siegreicher Held. Gideon schwitzt. Ja, er hat ein hochrotes Gesicht. Stroh hängt ihm im Haar und überhaupt, er ist unordentlich beieinander. Und er schaut den Fremden an und er sagt, Entschuldigung, wo kommst du denn her? Wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das dann alles getroffen? Das habe ich schon erklärt, warum. Weil sie Gott verlassen haben. Schau, kriege ich immer wieder Fragen, kriege ich auch immer wieder mal Zuschriften. Ah, Pastor, warum hat Gott dies, das und jenes zugelassen? Mein Onkel Erich, das war so ein netter Kerl, mein Opa. Überhaupt, die ganze Familie hat ihn geliebt und dann ist er so furchtbar gestorben. Ja gut, vielleicht hat es was damit zu tun, dass dein Opa Erich da irgendwo im Krieg Sachen gemacht haben, die nicht so gut waren vielleicht. Ich habe keine Ahnung, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Bei verschiedenen Leuten. Aber ich sagte mal eins, wer Gott naht, zu dem naht er sich auch. Und sogar wenn du stirbst, dann fällst du halt in seine Hand. Das ist doch nicht so schlimm. Der Tod, der verliert seinen Stachel, wenn du mit Jesus gehst. Ja, wenn du nicht mit ihm gehst, dann sieht es anders aus. Ganz einfach. So, der Engel kommt also, setzt sich hin Der Engel sieht aus wie ein Mensch. Setzt sich hin und sagt, der Herr ist mit dir, du siegreicher Held. Und Gideon sagt, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das dann alles getroffen? Gott hat uns verlassen. Und hast du neulich diesen Propheten gehört? Der hat gesagt, Gott hat uns verlassen. Früher, als Mose da war, da sind Zeichen und Wunder passiert. Oh ja, da hat Gott geredet. Und später einmal, wenn der Messias kommt, dann wird Gott wieder wirken, dann wird er Zeichen und Wunder tun, dann werden wir die Worte Gottes hören. Aber jetzt ist nichts. Wie viele Leute kenne ich, die genau mit dieser Haltung durchs Leben gehen? Ja, damals war was. Und es wird mal wieder was sein, wenn der Herr wieder da ist. Aber jetzt ist nichts. Stimmt nicht. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich sage dir mal eins. In meinem Leben wirkt er. Und er will auch in deinem Leben wirken. Deswegen bist du hier, deswegen hörst du diese Botschaft. Heute ist dein Tag des Heils. Heute ist dein Tag des Durchbruchs. Amen. Warum ist uns das alles passiert? Warum hat der Herr das zugelassen? Sag mal mit mir. Taten haben Konsequenzen. Ja, wenn du das eine tust, dann hat es die einen Konsequenzen. Wenn du andere Sachen tust, hat es wieder andere Konsequenzen. Aber Taten haben Konsequenzen. Und Gott wird deine Entscheidungen nicht in Frage stellen. Er wird sie nicht neutralisieren. Er wird ganz einfach sagen, gut, das war deine Entscheidung. Jetzt musst du damit leben. Allerdings kannst du umkehren zum Herrn und kannst ihn um Hilfe bitten und dann hilft er dir und dann wird es wieder leichter. Aber bestimmte Dinge, die musst du dann halt durchleben. Wenn ein Volk von Gott abfällt, dann steckt es zum Schluss in den Felsen fest und schlägt Weizen aus in der Kälte. Okay? Da passt nichts zusammen. Wenn Gott mit uns ist, warum lebe ich dann hier? Warum bin ich dann hier? Muss mich verstecken, ja, damit keiner mein Zeugs klaut. Ganze Nachbarschaft, viel Gewalt, viel Diebstahl, viel Raub überall. Wir müssen 3 Vorhängeschlösser hinmachen, damit keiner bei uns einbricht. Links von uns sind sie schon eingebrochen. Rechts von uns sind sie schon eingebrochen. Und bei uns, wir warten darauf, dass jede Nacht was passiert. Wenn der Herr mit uns ist, wenn ich der siegreiche Held Gottes bin, warum lässt er das dann zu? Warum lässt er zu, dass ich beim Bürgerbrater arbeiten muss? Für den Mindestlohn. Ich mit meiner Begabung. Naja. Okay. So, er sieht also jetzt nicht den siegreichen Held in sich, sondern den Mindestlohnarbeiter, der er im Moment ist. So, du kannst im Moment ein Mindestlohnarbeiter sein, aber wenn du mit Jesus gehst, dann steckt in dir ein siegreicher Held. Mir kommt so vor, als ob der Engel des Herrn sich hinsetzen würde bei dir in einer Frustarbeit, wo du gerade arbeiten tust und nichts passt zusammen, du passt nicht zur Arbeit, die Arbeitswerkzeuge passen nicht zur Umgebung überhaupt. Und du sagst dir, warum lässt der Herr das zu? Naja, es ist vielleicht eine Vorbereitungszeit für dich. Jetzt kommt der Herr und setzt sich zu dir hin und sagt zu dir, der Herr ist mit dir, du siegreicher Held. Und du stehst da und sagst, ja, warum arbeite ich da Mindestlohn? Warum geht's da nicht voran? Nee, du bist ein siegreicher Held. Pass auf, ist ungefähr so, wie wenn Gott kommen würde und sagen würde, heute ist der Tag des Heils. Am angenehmen Tag habe ich dich gehört. Zur angenehmen Zeit habe ich dich gehört. Heute ist der angenehme Tag. Heute ist der Tag des Heils. Und du sagst, ja, wenn heute der Tag des Heils ist, warum arbeite ich dann in diesen schwierigen Umständen hier? Wenn heute der Tag des Heils ist, schau, der Tag des Heils ist der Tag, an dem Gott Gebete mit einer besonderen Leichtigkeit erhören will. Der Tag des Heils ist, Gott lässt seine Sonne auf dich leuchten, er gibt dir Gunst, er ist für dich da, er hilft dir. Und du sitzt da und sagst, ja, wenn heute Tag des Heils ist, warum stecke ich dann hier fest? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Auf die Gründe sind wir schon ein wenig eingegangen. Nur, wenn Gott es was zu dir sagt, dann möchte er, dass du dir diese Identität jetzt anziehst. In anderen Worten, dann möchte er, dass du jetzt diese Blüten aufblühen lässt und zeigst, was in dir steckt. Wenn Gott zu dir sagt, hey, du bist ein General und kein Mindestlohnarbeiter, dann bist du ein General, dann ist dein Sieg von Gott aus schon beschlossen, dann kannst du das, obwohl du dich möglicherweise auch gar nicht so fühlst. Seid ihr noch da? Wichtige Sache. Oder der Herr sagt zu dir, wie es im Jesaja Kapitel 54 steht, alle deine Kinder sind vom Herrn gelehrt und ihr Friede, der Friede deiner Kinder wird groß sein. Du sagst, ja, warum habe ich dann so einen Esel als Sohn und so eine Eselin als Tochter? Ey, mal langsam, bekenn mal über deine Kinder, was das Wort Gottes sagt. Amen. Und erlebt, wie der Herr in ihrem Leben wirkt. Denk dran, Jakob war ein Strizi. Er hat seinen Bruder ums Erbe betrogen und rumgetrickst und gemacht und getan. Und Gott ist ihm trotzdem begegnet, als es dann mal opportun war. Und hat ihn wachgeschüttelt. Und er hat sich dann tatsächlich auch bekehrt. So, also, wenn der Herr zu dir sagt, hey, deine Kinder werden vom Herrn gelehrt sein, ihr Friede wird groß sein, dann sagst du nicht, ach, das sind Pfeifen. Nein, das sind sie nicht, sondern sie sind Gelehrte vom Herrn. Und ihr Frieden wird groß sein. Bete diese Dinge und sag, ja, okay, du sagst es, ich akzeptiere das. Es ist so, schau, dass du möglicherweise in deiner Mindestlohnidentität feststeckst, während der Herr schon längst eine Unternehmeridentität für dich hat. Die Frage ist jetzt, siehst du dir das an? Sagst du, jo, ich kann. Können wir das? Jo, wir können das. Amen. So, der Engel des Herrn sagt zu ihm, der Herr ist mit dir, du siegreicher Held. Und er nölt und er sagt, warum ist uns das passiert und diese Dinge? Gideon schlägt mit seinem Dreschflegel auf das Getreide ein. Aber eigentlich, schau, wird auch er selber gedroschen von den Umständen des Lebens. Von den Midianitern und Amalekitern, die einmarschieren ins Land und plündern, was das Zeug hält. Er befindet sich auch unter Druck. Er steht in der Kälte, in der normalerweise Druck ausgeübt wird. Und er ist selber so eine Weintraube, auf die jetzt Druck ausgeübt wird. Und du sagst, ja, kann ich mich damit identifizieren? Auch bei mir ist es genauso. Auf der Arbeit wird auch Druck auf mich ausgeübt. In der Familie wird auch Druck auf mich ausgeübt. Und der Herr sagt zu dir, du packst es, in dir steckt mehr, als du denkst. Du musst nur wissen, wer du bist. Du bist ein siegreicher Held. Und du sagst, nein, ich bin ein Loser. Nein, das bist du nicht. Denn Gott sagt, du bist ein siegreicher Held, dann bist du das auch. Schau, dieser Druck, der hier ausgeübt wird aufs ganze Volk Israel, der sorgt dafür, dass diese Weintrauben ausgepresst werden und Israel in Wein verwandelt wird. Könnt ihr das nachvollziehen? Die werden jetzt gedroschen. Israel ist der Weizen, der gedroschen wird. Aber dieser Druck, der ausgeübt wird, der sorgt dafür, dass sie in ihre eigentliche Bestimmung kommen. Der Druck, den du spürst, der hilft dabei, dich in deine eigentliche Bestimmung hineinzubringen. Du fühlst dich unter Druck, es ist alles unbequem, aber der Herr sagt, hey, ich habe die Hand drauf. Ich habe die Hand drauf, bekenn du, dass du ein starker Held bist in mir, dass du es packst, dass du es kannst und du wirst sehen, wie ich dir helfen werde, wie ich dich bewahren werde, wie ich dir Erfolge gebe, von denen du nur träumen kannst. Und wie gesagt, Gideon lamentiert, aber zum Schluss akzeptiert er eben dann doch. Er sagt, also gut, er bringt Gott ein Opfer dar. Und der Engel, der berührt dieses Opfer mit seinem Stab, dann geht es in Flammen auf und Gideon erkennt, Gott hat zu mir gesprochen. Wow, Gott hat zu mir gesprochen. Ich bin also ein siegreicher Held. Schau, Gideon war in einem Gottesdienst, in dem über diese Dinge gepredigt wurde. Du bist ein siegreicher Held. Und er hat sich das angezogen. Er hat gesagt, ja gut, das hat mich jetzt irgendwie innerlich berührt. Ich muss sagen, ja okay, das findet einen Widerhall bei mir. Ich ziehe mir das an. Wenn er sagt, ich bin ein siegreicher Held, dann bin ich das. Okay, gut. Aber er war gleichzeitig sehr, sehr ängstlich noch auch. Er hat jetzt zwar Gott gehört. Er hat Gott ein Opfer dargebracht. Und Gott hat dieses Opfer angenommen, dass es eben in Feuer aufgegangen ist. Aber er war trotzdem noch, hatte noch Bedenken. Und dann kommt schon das Nächste. Gott spricht zu ihm in der Nacht und sagt zu ihm, reiß diesen Baalsaltar nieder und die Aschera hau um. Und er denkt sich, auwe, ich soll mich öffentlich gegen den Klimagötzen stellen und öffentlich gegen diesen Super-Sex-Götzen, zumindest in meiner Familie hier klar Schiff machen und sagen, was Sache ist. Uiuiui. Ui, ui. Und es heißt, und weil er sich fürchtete, diesen Altar bei Tag umzureißen, vor den Leuten, hat er es in der Nacht gemacht. Aber er war Gott gehorsam. Er hat was Schwieriges gemacht. Er hatte Angst, das zu tun, sich klar und deutlich auf die Seite Gottes zu stellen und alles andere nicht zu bejahen. Er hatte Angst, aber er hat es gemacht. Und dann kamen auch die Leute am nächsten Tag, hey, wir hatten diesen Altar umgerissen, wir hatten sich hier so ausgesprochen gegen unsere Götzen. Ja, das war der Gideon, hey, dann will ich, dass der jetzt gefeuert wird und dass seine Existenz vernichtet wird, wir müssen ihm das Konto sperren und überhaupt. Und der Vater von Gideon, der sagt, hey, ihr ergreift Partei für diesen Gott, für diesen Baal? Nö, ich sage euch mal eins. Wenn das ein Gott ist, dann soll er gefälligst sich selber um seinen kaputten Altar kümmern und den Gideon bestrafen. Der Bub, dem passiert nichts, verstanden? Und alles einmal zu gut. So, anstatt dass Gideons Existenz jetzt vernichtet worden ist, ist er vielmehr beschützt worden und bestätigt worden. Er hat sich klar und deutlich für Gott ausgesprochen und gegen den weltlichen Irrsinn. Man wollte ihm schaden, aber man konnte es nicht. Gott hat es nicht zugelassen. Schau, ja, nochmal. Bisher war es wirklich so, dass Gott weggeschaut hat und das Land immer weiter verfallen ist, bis es große Probleme hatte. Aber jetzt hat Gott sich wieder dem Volk zugewendet. Das war ein Wendepunkt. Das war ein Paradigmenwechsel. Jetzt ist wieder der Tag des Heils. Jetzt hat Gott zu einem Mann gesprochen und der setzt sich durch und der Licht los und der wirkt jetzt Befreiung. Und ich habe so in mir das Gefühl, ja, ich bin heute ein Engel des Herrn und du bist Gideon. Und es ging lang genug jetzt bergab mit dir, aber der Herr sagt zu dir, hey, du bist ein siegreicher Held, Gott ist mit dir. Heute ist dein Wendepunkt. Amen. So, Gideon ist also im Kleinen zunächst einmal gehorsam. Er sagt, ich stehe für Gott ein und nicht für den ganzen anderen Quatsch. Und plötzlich finden sich Leute, die das genauso sehen. Und der Ruf Gideons geht aus ins Land. Oh, Gideon, der kümmert sich nicht darum, was die Leute denken, sondern der geht mit Gott. Der sagt, was Sache ist. Auch wenn es unbequem ist. Und eigenartigerweise passiert ihm deswegen nichts. Kein Schaden. Aber Gideon ist immer noch ängstlich. Er hat diesen Balsalter umgerissen, hatte Angst und es ist alles gut gegangen, aber er hat immer noch Angst. Denn jetzt kommen wieder die Midianiter, jetzt kommen wieder diese Massen von Menschen ins Land, die hier nichts zu suchen haben, die wieder abgreifen wollen, wie verrückt. Die sollen jetzt zurückgetrieben werden. Aber es sind gigantische Massen, die da kommen. Die kann man nicht einfach so wegtreiben. Aber der Geist Gottes kommt auf Gideon und er stößt ins Horn und er ruft die Abiezeriter zusammen. Wir müssen da jetzt mal was machen. Wir müssen uns organisieren und gegen diese Leute vorgehen. Das ist natürlich total unbeliebt, aber sie machen es trotzdem. Und Gideon hat Angst. Er sagt, oh Herr, ich weiß, dass du zu mir gesagt hast, ich bin ein siegreicher Held und es ist ja auch schön. Und aber Herr, jetzt geht's um die Wurst. Herr, pass auf, Herr, wir machen so. Siehst du dieses Schaffell hier? Wenn du wirklich diese Feinde, diese 150.000 Feinde in meine Hand geben willst, dann lass doch, wenn der Tau in der Nacht kommt, alles nass werden, nur dieses Fell nicht. Das lass trocken sein. O Herr, du weißt, ich bin der Letzte in meinem Stamm und mein Stamm ist der Letzte im ganzen Land. Wir sind die Letzten. Herr, hilf. Wir haben keine geistlichen Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Herr, wir lernen das kleine Einmaleins jetzt, das geistliche kleine Einmaleins von Neuem. Herr, und Gott erhört ihn. Er lässt also den ganzen Boden nass sein und das Schaffell trocken. Und dann sagt er, Gideon, der Glaubensheld, ja, könnte ja Zufall sein. Na, wir haben gebetet, er ist geheilt worden, könnte ja Zufall sein. Okay, Herr, nochmal was. Ich habe immer noch Angst. Aber Herr, diesmal machen wir es anders. Diesmal ist der Boden trocken und das Fell ist nass. In anderen Worten, genau das Gegenteil von dem, was er vorher gebetet hat. Herr, wenn du das passieren lässt, würde meinen Glauben helfen, Herr. Und der Herr lässt es passieren. Das hat im Großen und Ganzen überhaupt keine große befreiende Wirkung hier jetzt aufs Volk. Es stabilisiert nur die Gemütslage von unserem Gideon. Gideon hat einen Auftrag von Gott. Gideon hat eine Kraft von Gott. Der Geist Gottes hat ihn schon umkleidet. Er hat den Engel des Herrn gesehen und er fürchtet sich immer noch und macht hier kleine Geschäfte mit Gott. Auf uns, seine Situation übersetzt, kannst du das so sehen. Schau nach den kleinen Gebetserhörungen, nach den kleinen Zeichen Gottes aus, die er dir gibt. Ein besonderes Gelingen, wo was schwierig war und du hast eilig gehabt, musstest, was weiß ich, ganz dringend auf irgendeine Behörde oder auf die Arbeit, kommst schon ein wenig zu spät, fast. Aber genau da ist einer aus der Parklücke gefahren und du konntest direkt vorm Laden oder vor der Firma parken, konntest reingehen und warst noch pünktlich in der Besprechung. Schau, das ist eine Kleinigkeit. Aber an solchen Sachen kannst du ja auch die Gunst und die Hand Gottes sehen. Halt nach solchen Dingen Ausschau. Sag nicht nur, oh, wo ist Gott ja, in dieser Situation. Nee. Wir wollen uns den Geist des Glaubens aneignen. Die Optik und die Perspektive des Glaubens, die das Leben verändert und die das Reich Gottes hier auf der Welt hier sich manifestieren lässt. Ist da irgendjemand heute Morgen daran interessiert? Weil sonst können wir nämlich wieder heimgehen. Okay, gut. Halt Ausschau nach diesen kleinen Zeichen, nach diesen kleinen Gunsterweisen Gottes. Die sind wichtig, die helfen dir in deiner Gemütslage. Schau nicht nach den Dingen, die nicht gepasst haben, sondern nach denen, die gepasst haben. Nach dem inneren Frieden schau, ja? Nach diesen kleinen Zufälligkeiten. Und der Herr hat ihm das eben also erlaubt. Er hat ihm diese kleinen Bestätigungen gegeben. Und dann trommelt er jetzt also die Stämme Israels zusammen. Er sendet Boten aus und sagt, da kommen sie wieder, die Midianiter, die Amalekiter, die werden uns wieder ausplündern, wir müssen jetzt was tun, sie stoßen ins Horn und sie versammeln sich alle bei Gideon. Muss man sich immer überlegen, dass Gideon, ein Niemand, der gerade noch Mindestlohn bezogen hat, dass der plötzlich zu Tausenden und Zehntausenden von Leuten spricht. Bemerkenswert. Na, also Gott hat ihm da irgendwie ein Megafon sozusagen gegeben. Er stößt ins Horn und sie kommen. Er stößt ins Horn und sie schalten ein. Ja, das finde ich bemerkenswert. Ganz bemerkenswerte Sache. So, sie kommen also alle zusammen. Und Gott sagt, Gideon, pass mal auf. Dieses Volk, du weißt ja, wie sie sind. Das sind jetzt ungefähr 30.000 Leute. Es sind viel zu viele. Wenn ich diese 30.000 Leute jetzt segne, wie sie auf die 150.000 losgehen, dann werden sie sagen, unsere Macht und unsere Kraft und nicht der Herr hat uns diesen Sieg gegeben. Das sind in anderen Worten zu viele. Deine Streitmacht, das sind zu viele. Schick sie wieder heim. Herr, alle? Nein, nur die, die Angst haben. Gideon stellt sich also vor die Mannschaft hin, vor die Armee, 30.000 Mann. Alle, die verzagt sind und ein ängstliches Herz haben, sollen wieder heimgehen. Zwei von dreien, lassen sich das nicht zweimal sagen und tschüss und sind wieder weg. Jetzt hat er noch 10.000. Gideon, wir wissen ja, Gideon, ja, der... Dem flattert auch das Herz. Der sagt, Herr, mit 10.000 und Gott sagt, die sind immer noch zu viele. Immer noch zu viele. Und dann sagt Gott, lasse ans Wasser gehen. Und diejenigen, die sich auf den Boden legen und Wasser lecken wie die Hunde beim Trinken, die stellt beiseite. Und die anderen, die auf die Knie gehen und Wasser schöpfen, die stellt auf die andere Seite. Und dann findet er also, tatsächlich Leute, die sich auf den Bauch legen und schlürfen wie die Hunde. Wie viele würden das auch machen? Sich auf den Bauch legen am Bach und schlürfen wie ein Hund. Also die allerwenigsten. Und es war auch dort der Fall. Von 10.000 haben das gerade mal 300 gemacht. Oh, mir ist völlig egal, was die anderen über mich denken. Ich lege mich hin, schlürf da wie ein Hund. Ja, wie sieht denn das aus? Die waren eigene Charaktere, die waren ein wenig schräg. Okay, sehen wir es mal so. Die waren ein wenig schräg. Gott liebt und benutzt auch die Schrägen. Oh, bin ich froh, ne? Gott sagt zu ihm, okay, pass auf, Gideon, die 300, die hier geschlürft haben wie die Hunde, die nimmst du, das ist deine Streitmacht. Und die anderen 10.000, Pi mal Daumen, die schickst du wieder heim. Und die 10.000 sind froh und die 300, die stehen um Gideon herum und sagen, ja, wie jetzt, Gideon, ich dachte, wir machen jetzt hier, wir führen einen, ja, jetzt also. Na, das wollten wir nicht eigentlich in den Krieg ziehen, wir wollten wir hier nicht. Und Gideon sagt, ja, das sind halt jetzt die Anweisungen vom Herrn. 300, 300, wenn er das mit den 300 schafft, mit 300 Leuten 150.000 aus dem Land zu verscheuchen, dann war das die Hand des Herrn. Amen. Aber Gideon hat immer noch Angst. Gideon sagt, Herr, ich weiß, dass du groß bist und mächtig bist, und ich weiß auch, dass ich, Herr, ein starker Held bin, aber 300, Herr, 300 gegen 150.000, Herr. Und Gott sagt, Gideon, wenn du Angst hast, dann schleich dich mal in der Nacht ans Lager der Midianiter. Da werde ich dich was hören lassen. Und dann wird dein Herz stark sein und dann wirst du siegen. Und wenn du Angst hast, allein runterzugehen, dann nimmst du einfach deinen Knappen, deinen Burschen, den Pura mit. Und so schleicht sich Gideon an die feindliche Heeresmacht an die Vorposten. Ich meine, da war er dann nicht zu feige dazu, ja? Der schleicht sich da als oberster General, schleicht er sich direkt an die Streitmacht der Feinde hin. Das ist ein eigenartiger Typ, der Kerl. So ähnlich wie du und ich. Also, so sitzt er also jetzt im Gebüsch und hört, wie die Wache miteinander redet. Oh, ich habe geträumt heute Nacht. Was hast du denn geträumt? Oh, ein Gerstenbrot kam einen Berg runtergerollt und hat unser Zelt getroffen und hat das Unterste zu Oberst gekehrt und alles war kaputt. Und die andere Wache sagt, oh ja, das war der Gideon, das ist prophetisch, das ist das Schwert des Gideon, ich fürchte mich so. Und Gideon, der packt das Schild nicht, der will fast laut schreien und sagen, ja. Stattdessen legt er sich hin und verbeugt sich vor dem Herrn und freut sich. Denn sogar seine Feinde wissen, dass er es drauf hat. Schau, wenn du es drauf hast, wichtiger Punkt vielleicht für den einen oder anderen, wenn du es drauf hast, dann müssen andere das auch merken. Dann müssen andere das irgendwie auch in dir sehen. Also, wenn jemand sagt, du kannst was gut, dann kannst du das wahrscheinlich wirklich gut. Und es ist nicht deine Mama. Ja, oder dein Papa. Sondern jemand anders. Jemand, der dich nicht leiden kann. Der sagt, ja, das kann der gut. Der ist zwar ein blöder Kerl, aber Gitarre kann er spielen. Zum Beispiel. Dann weißt du, ja, das kannst du wirklich. Wenn Leute etwas loben, aber wenn Leute, die dich nicht leiden können, etwas an dir loben, dann weißt du, das sind deine Stärken. Ja, nur mal so. Schau, das musst du beachten. Denn sonst droht dir das Drama des unbegabten Kindes. Hast du vielleicht schon mal erlebt. Wenn ein Kind gedacht hat, es kann gut singen, vielleicht in der Schule oder so, an der Weihnachtsfeier, dann stellt es sich hin und fängt an zu singen, während die Klavierbegleitung im Hintergrund spielt. Und das Kind singt schräg und schlecht, aber es denkt, es ist also Maria Callas. Ja, und alle tun sich schämen, das nennt man dann Fremdschämen. Du schämst dich für die Person, die da vorne steht und denkst, ja, hoffentlich ist es bald aus. Ja. Das möchte der Herr dir ersparen, okay? Das möchte der Herr dir ersparen. Deswegen, wenn deine Feinde etwas an dir loben, dann weißt du, da sind deine Begabungen, ja. Oder wenn sie was besonders an dir kritisieren, ja, dann ist wahrscheinlich das auch deine Stärke. Denn der Neid, der hat ganz eigenartige Äußerungen auf Lager. Und Gideon ist jetzt halt so ganz begeistert. Und dann hat er die ausgefallenste Militärtechnik. Er macht Fackeln, steckt die in Krüge und nimmt einen Schofar in die Hand. Das Schwert das lässt er hier stecken auf der Seite. Dann verteilen sie sich ringsum im Wald um diese Streitmacht, um diese 150.000. Und an einem bestimmten Moment zerbrechen sie diese Tonkrüge, die die Flammen verhüllt haben bisher, machen also einen Lärm, ein Geklirre, ein Gemache und Getue, und dann schwenken sie mit ihren Fackeln und dann stoßen sie ins Horn und dann schreien sie laut für den Herrn und für Gideon. Und dann bleiben sie stehen und schauen zu, bis unten im Lager plötzlich rund geht. Denn alle stehen auf und schauen aus den Zelten raus und sehen, oh, um sie herum, ringsum, ums Lager brennt's im Wald. Ja? In anderen Worten, die Israeliten, die greifen jetzt an, wir sind geliefert. Die Feinde sind so verwirrt, dass sie das Schwert zücken und sich gegenseitig erledigen. Die Feinde, die sich selber erledigen, sind mir die Liebsten. Amen. Und Gideon, was macht er? Oh, Happy Day, der fuchtelt hier mit seiner Fackel und bläst ab und zu mit seinem Schofarhorn und freut sich, dass die Feinde sich selber besiegen. Gideon muss nicht kämpfen, das Schwert bleibt in der Scheide. Er muss selber nicht kämpfen. Das ist doch der Hammer, oder? Das ist doch absoluter Hammer. Gott macht plötzlich Dinge durch ihn, die er gar nicht kann. Er dreht ein Rad, das ihm viel, viel zu groß ist. Mit 300 Mann schlägt er 120.000, die an dem Tag sterben. Feinde, die sind neutralisiert, kommen nie mehr, es gibt sie nicht mehr. Und die anderen, die laufen davon. Und er rennt ihnen nach. Und jetzt pass auf, was passiert. Er kommt erschöpft in eine Stadt. Und er sagt, hey, wir sind hier hinter den Generälen der Feinde her. Meine Männer, die 300, die sind schwach. Gib ihnen doch was zu essen. Und die Obersten, der Stadtrat oder der Dorfrat, der Bürgermeister dieser Ortschaft, der sagt, ja, ha, 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 ha. Wenn wir dir was zu essen geben und ihr verliert gegen die Midianiter, dann kommen die Midianiter und dann mögen die uns nicht mehr. Wenn wir jetzt also uns völlig dir anschließen, Gideon, und uns auf die Seite des Herrn stellen, dann mögen uns die Midianiter nicht mehr. Und die hatten die letzten 7 Jahre das Sagen im Land. Die haben nur Schwierigkeiten gemacht und wir wollen da jetzt also, die sitzen auf dem Zaun, merkt ihr das? Einerseits wollen sie befreit werden, andererseits wollen sie sich aber mit den Belagerern nicht verderben. So helfen sie dem Gideon nicht. So ungefähr so, wie wenn einer kommt und sagt, hey, wir brauchen dringend Unterstützung. Ich brauche für meine Mitarbeiter dringend Geld zum Beispiel. Denn unser Werk, das blüht und gedeiht und der Herr, der benutzt es, aber wir brauchen jetzt Unterstützung. Und diese Leute, die sagen, nö, von uns kriegt er keine Unterstützung. Denn sind vielleicht diese Generäle des Feindes schon in eurer Hand? Habt ihr die vielleicht schon besiegt? Die kommen zurück, ja, und die machen uns Schwierigkeiten. Wir stellen uns mal lieber gut mit denen. Ist es nicht so gut? So ungefähr so, wie wenn einer sagt, hey, unterstütz uns mal, wenn du von uns empfängst, wenn das Wort Gottes dich nährt, das du hörst, und du sagst, ja, nö. Wer weiß, wo es hingeht? Dabei solltest du sehen, wo es hingeht, ja. Du erlebst es ja selber. Nur als Beispiel jetzt. Und Gideon schüttelt die Faust und er düst weiter ab. Und er legt sich mit den Midianitern an. Er findet die nämlich, die restlichen 15.000, die übrig geblieben sind. Und jetzt, wo er mal gesiegt hat auf breiter Front, jetzt, wo er mal das ganz große Rad gedreht hat, jetzt, wo er mal gebetet hat und Gott hat ihn erhört und es hat geklappt, jetzt ist er nicht mehr ängstlich. Jetzt greift er mit diesen 300 Leuten die 15.000 an. Und wir lesen nirgendwo, dass er sich gefürchtet hätte. Er legt jetzt los und bekämpft die tatsächlich. Und die fliehen wieder vor ihm und die werden besiegt vor ihm. Wann hast du das letzte Mal gehört, dass 300 15.000 besiegt haben? So, das kannst du nur mit Gott machen. Das, ihr Lieben, ist die Kraft des Glaubens. Wenn du trotz deiner Furcht, die du jetzt im Moment empfindest, trotz deiner Ängste in die Gänge kommst und deine Aufgabe angehst, in diesem Arbeitsplatz bleibst, in dieser vielleicht im Moment schwierigen Ehe bleibst, dann wird der Herr die Türen aufmachen und es wird ein Segen über dich kommen, der Dinge möglich macht, die du jetzt noch nicht fassen kannst. Und warum? Weil Gott mit dir ist, weil plötzlich er dir Türen aufschließt, Kräfte freisetzt und dir Erfolg gibt, wie du das noch nicht erkannt hast vorher. Das ist das Wort des Herrn für dich heute. Seid ihr noch da? Oh Mann, wunderbar. Und zum Schluss, ne? Gehst du in viel, viel größere Schwierigkeiten, vollkommen ohne Angst, kühn in deiner neuen Identität in Christus, in deiner neuen Identität. Jo, ich bin tatsächlich ein starker Held. Gott ist tatsächlich mit mir. Aber zieh dir diese Identität an, zieh dir den Christus an. Paulus sagt, wir sollen uns den Christus anziehen. Wir sollen an die Dinge denken, die im Himmel sind. Das heißt jetzt nicht, dass du ständig an Engel und an Manna denken sollst, an solche Sachen, das ist Quatsch. Sondern sollst Gedanken des Friedens denken und sollst denken, hey, ich packe es, Gott ist mit mir. Wer glaubt, dass im Himmel Gott mit dir ist? Wenn du im Himmel bist, ist Gott mit dir. Ja, aber weißt du, dass er hier unten auf der Erde schon genauso mit dir ist? Ja, wenn es so ist, wo ist er dann? Hörst du dir diese Botschaft noch einmal an? Ja, dann weißt du es. Jetzt ist der Moment des Wechsels gekommen. Bisher hat Gott nicht erhört, aber jetzt will er erhören. Bisher hat Gott tatsächlich nicht geredet und nicht gesegnet, aber jetzt redet er und jetzt segnet er. Und jetzt sagst du ja dazu, jetzt bleibst du nicht in der alten Identität verhaftet, der Verlierermentalität, sondern jetzt ziehst du dir die Siegermentalität an. Amen. Und jetzt kannst du das. Jetzt bekennst du vor dir selber, hey, ich mag jetzt vielleicht in einem Mindestlohnjob feststecken. Ich mag jetzt vielleicht ein totaler Niemand sein. Aber heute ist der Tag des Heils. Heute erhört Gott meine Gebete. Heute schafft er mir Raum. Stück für Stück nehme ich Land Gottes ein. Stück für Stück gibt ihr mir den Sieg. Und dann gehst du voran. Und Du kannst diese Kraft Gottes in dir drinnen haben. Du kannst ein siegreicher Held sein und es nicht fühlen, es nicht merken, dich überfordert fühlen und trotzdem ein siegreicher Held sein. Für manche von uns ist das ein ganz, ganz wichtiges Wort heute Morgen. Du kannst dich vollkommen überfordert fühlen, wie Gideon, und trotzdem ein siegreicher Held sein. Nur gib deinen Überforderungsgefühlen nicht nach. Schau nach den kleinen Gebetserhörungen, nach den kleinen Gunsterweisen, die Gott dir gegeben hat. Und dann tu das, was er dir aufgetragen hat. Du weißt, was er dir aufgetragen hat. Ich muss das gar nicht sagen. Ich muss da gar kein Beispiel bemühen. Du spürst es im Herzen. Du weißt, was die Aufgabe ist, vor der du dich fürchtest, aber die der Herr möchte, dass du bewältigen tust. Und zum Plus, ja, siehst du, dass Gott durch dich wirkt und du das gar nicht selber machen musst, dass Türen sich von selber auftun, dass die Kräfte Gottes ganz von selber wirken. Alles, was du machen musst, ist dein Licht leuchten lassen, mit der Fackel wackeln und ins Schofahorn tuten, blasen, ja, das bedeutet Lobpreis machen. Lass dein Licht leuchten und mach Lobpreis und der Rest, den erledigt Gott von selber. Halleluja. Also ich finde, es ist gute Nachricht. Amen. Die Kälte, ihr Lieben, ist nur ein Übergangsort, um das nochmal deutlich gesagt zu haben. Die Kälte ist ein Übergangsort. Dort wirst du unter Druck gesetzt. Dort wirst du in Wein verwandelt. Und dieser Wein ist dann das, was Gott eben benutzen will. Das ist das, wo der Segen drin steckt. Wenn du also unter Druck jetzt bist, denk dran, Kälte, Dreschboden ist nur ein Übergangsort. Der Herr wird dich davon weiterbringen, wenn du bereit bist. Er wird dich möglicherweise wirklich klein malen. Ja? Er wird tatsächlich deine Eigenheiten, deine Selbstzüchteleien und so weiter von dir entfernen, bis du dann im Dienst. In anderen Worten, dir gelingt nichts, bis du nicht endlich sagst, okay Gott, dann komme ich halt zurück zu dir und schließe mich dir an. Dann gibt es wieder Gelingen. Aber dieser Ort des Drucks ist nur ein Übergangsort. Du wirst dort zu Wein verarbeitet, der andere Leute segnet. Du wirst dort zu Brot verarbeitet, das andere segnet. Übrigens noch was. Wisst ihr, wo sie die Generäle der Feinde gefangen haben? Den einen haben sie auf dem Felsen Oreb, haben sie auf dem Felsen Oreb getötet. Und den anderen General der Feinde, Seb, haben sie bei der Kälte Seb getötet. Den einen auf dem Dreschboden, also ein Ort des Gerichts sozusagen, ja, wo es Schläge setzt, da ist der Feind besiegt worden. Und den anderen bei der Kälte. Also der Engel des Herrn, der kam zu Gideon, als er Weizen ausgedroschen hat, in der Kälte, Brot und Wein, Weizen und Wein. Und die Feinde, die wurden am Dreschboden und bei der Kälte besiegt. Ich finde es hart, wie, verstehst du? Prophetisch, das hat einen Zusammenhang, wenn man das erkennt. Und Brot und Wein, ihr Lieben, sind die alten Zeichen des Bundes. Mit Brot und Wein kam Melchisedek dem Abraham entgegen, als sie einen Bund gemacht haben. Abraham hat dann Melchisedek seinen Zehnten gegeben, hat die Gemeinde unterstützt von Melchisedek in Jerusalem. Und uns kommt der Herr entgegen mit Brot und Wein. Abendmahl. Na, und so sehen wir also Brot und Wein wieder vereint hier an dem Ort, an dem Gideon, wie gesagt, in der Weinkälte hier dreschen tut und der Engel des Herrn ihn anspricht. Der Herr sagt zu dir heute, du packst es, du schaffst es, du kommst dir vielleicht nicht zuvor, aber du hast Kräfte, von denen du jetzt noch nichts weißt. Geh nur mit mir und ich setze sie nach und nach frei. Du kannst stark sein und ein Überwinder sein und von Fähigkeiten strotzen und es nicht merken. Stattdessen fühlst du dich unscheinbar und klein und schwach und hast Angst, hat überhaupt nichts zu sagen. Gott ist trotzdem mit dir. Amen. Und der Herr möchte, dass du deine Angst überwindest und bei der Sache bleibst. Amen. Okay, mal soweit. Zu viel von mir an dieser Stelle. Wenn du sagst, gut, okay, ich befinde mich auch unter Druck, aber mal ganz ehrlich, ich habe Jesus noch nie richtig in mein Leben eingeladen. Naja, dann wird es Zeit, dass der Engel des Herrn auch sich bei dir an die Kälte setzt. Und ich lade dich ein, bete einfach mit uns. Wir beten alle miteinander und laden Jesus in unser Leben ein. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Gottes Segen.